Also eine wesentliche Erfahrung war wirklich die Macht der Social Media.
Okay.
Denn wie das alles angefangen hat, war ein einzelner Post eines sehr bekannten amerikanischen Epidemiologen von der Harvard-Universität, der Michael Minya damals, der gepostet hat, Kiagen kann nicht liefern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute habe ich mir wieder einen echten Kommunikationsprofi eingeladen. Zugeschaltet aus Hilden, hier ins Lingner Werk 2, ist Dr. Thomas Theuringer, Leiter der externen Unternehmenskommunikation beim Biotech-Unternehmen Kiagen. Mit ihm möchte ich über ein großes Transformationsprojekt sprechen, Unternehmenskommunikation in der Krise, wie sich die Marke Kiagen in den letzten 2 Jahren verändert hat und natürlich über die Zukunft. Hallo Thomas, willkommen.
Hallo Stefan, grüße dich.
Klasse, heute virtuell. Wir hatten ja schon den ein oder anderen Anlauf. Heute klappt es, das freut mich. Und weiterhin freue ich mich auch über Verstärkung. Nemo Tronier ist aus Frankfurt zugeschaltet. Er ist Gründer von Social DNA, mit dem wir sehr partnerschaftlich verbunden sind. Und er hat halt auch dieses schon erwähnte Transformationsprojekt von Anfang an begleitet. Aber dazu später mehr, da wird er uns auch einen Einblick geben. Hallo Nemo.
Hallo Stefan, hallo Thomas, schön, dass ich dabei sein kann.
Klasse. Thomas, vielleicht stellst du dich erstmal kurz unseren Hörern vor. Wer bist du, was machst du?
Ja, du hast es ja schon eingangs gesagt. Ich bin Senior Director Corporate Communications bei Kiagen und verantwortlich für die externe Kommunikation. Ich bin 54 Jahre alt, Vater von 2 Kindern, verheiratet und leidenschaftlicher FC-Fan.
Okay, gut, das war das Wichtigste aus dem Bereich, wo du da wohnst, genau. Und jetzt im Moment, glaube ich, auch einigermaßen zufrieden, dass sie es geschafft haben, ne? Den Abstieg verhindert haben, mehr oder weniger.
Richtig, aber die Zukunft wird weisen, da sind wir ja wieder beim Thema, ob es das wirklich weiterbringt.
Ob es das weiterbringt, ja gut, ich bin Hertha BSC, zwangsläufig durch meine Heimat und da ist es ein ständiges Auf und Ach, genau. Gut, aber jetzt sind wir trotzdem schon bei dieser eigentlichen ersten Einstiegsfrage. Was ist Zukunft für dich?
Ach, wenn wir beim Thema bleiben, ich komme ja aus dem Rheinland. Wir leben ja im Rheinland nach dem rheinischen Dreiklang oder Kanon, der da lautet, et is wie et is, et küt wie et küt und et hätt noch immer Jutti Jange. Ne? Und der beschreibt eigentlich sehr gut eigentlich das Lebensgefühl von den Kölnern und den Rheinländern, sich nicht allzu viele Sorgen zu machen über die Zukunft und dass es schon immer gut ausgehen wird. Und das war bei mir eigentlich auch immer so, dass ich eigentlich nie groß geplant habe, Dinge auf mich zukommen habe lassen. Die Dinge haben sich auch immer für mich gut erwiesen. Ich bin noch ein paar Überraschungen immer parat gehabt. Bin vor 4 Jahren ja auch nochmal Vater geworden zum Beispiel und habe mir nie so viele negative Gedanken über die Zukunft gemacht und ich finde, dass die Pandemie das so ein bisschen bei mir geändert hat.
Und was für eine Rolle ist jetzt oder wie denkst du jetzt über Zukunft, wenn du gesagt hast, hat sich verändert und vielleicht auch noch, welche Rolle spielt bei dir Technologie in der Zukunft?
Also was sich geändert hat, ist eigentlich, dass ich so eine Sache wie eine Pandemie vor 2 Jahren nicht für möglich gehalten hätte. Das war für mich ein Szenario aus einem Roland Emmerich-Film. Inzwischen kann ich mir alles vorstellen, wenn so etwas passiert, warum dann nicht auch, dass wir wieder vielleicht einen Krieg erleben, was ein Szenario ist, das man gar nicht auf der Platte oder verdrängt hat, dass man sich auch vorstellen kann, dass diese Klimakrise sehr viel ernster ist und dass man sie auch sehr viel ernster nehmen muss, als das man in der Vergangenheit vielleicht getan hat. Ich kann mir einfach jetzt vieles vorstellen.
Ja, es entsteht eine andere Sensibilität, glaube ich, für Warnungen oder Hinweise. Man guckt gerne mal dahinter oder muss dahinter gucken, gerade auch wenn man natürlich junge Kinder hat, die die Zukunft vor sich haben. Das sehe ich genauso. Lass uns trotzdem jetzt nochmal, bevor wir komplett in die in das Philosophische abdriften, 15 Jahre Kia gehen. Ja, wie hat deine Karriere da begonnen? Und was fasziniert dich heute noch an Kiagen?
Die Karriere hatte eigentlich begonnen, dass vor 15 Jahren ich angefangen habe als normaler Pressesprecher. Und das im Bereich PR aufgebaut hat, den gab es vorher nicht. Dann hat sich das alles relativ schnell entwickelt und weiter ausgefächert. Ich habe eigentlich drei Jobs bei Kiagen gehabt oder mehrere. Ich musste eigentlich nie den Job wechseln, weil das Unternehmen sich einfach auch sehr stark und sehr schnell dann auch entwickelt hat, in unterschiedliche technologische Bereiche weiterentwickelt hat, geografisch weiterentwickelt hat und damit auch die Aufgaben sich für mich auch verändert und erweitert haben. Und das ist ein sehr großes Projekt, das sehr viel Spaß macht, Teil eines solchen Wachstumsunternehmens in einer Industrie auch zu sein, die einen wichtigen Beitrag eigentlich zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen führt. Also ich könnte mich nicht oder mir selber vorstellen, 15 Jahre lang in einer Nagelfabrik oder bei einem Nagelfabrikanten zu arbeiten, aber hier wirklich Teil zu sein, auch jetzt gerade im Rahmen der Pandemie, wo man wirklich einen Impact auch hat, das finde ich sehr befriedigend.
Mhm, okay. Also Kiagen ist ja an sich, hast du ja schon angedeutet, eine interessante Wachstumsgeschichte von einer Ausgründung an der Düsseldorfer Uni zum börsennotierten Weltkonzern. Wie waren da so die groben Meilensteine? Kannst du die unseren Hörern kurz erläutern?
Ja, du hast es ja gesagt, es war eine Ausgründung Mitte der 80er Jahre aus der Universität Düsseldorf. Man hat ein Verfahren entwickelt, das die DNA-Extraktion massiv vereinfacht und verschlankt hat, was vorher 3 Tage gedauert hat, hochtoxisch gewesen ist, sehr kompliziert gewesen ist. Das ging dann innerhalb von 2 Stunden. Kiagen ist da so eine Art Plattform geworden, wie ein Betriebssystem eines Computers, auf einer Plattform, auf der andere Leute arbeiten konnten, um dann molekulare Tests eben durchzuführen. Und das Unternehmen hat sich dann sehr stark weiterentwickelt von dieser Kerninnovation, die es dann weitergetrieben hat in andere Bereiche, sprich in den Bereich von Testungen. Man hat dann Infektionskrankheiten dazu genommen. Man sind in andere Bereiche der Diagnostik vorgestoßen. Man hat die Automation entwickelt und man hat dann diese ganze Wertschöpfungskette dann erweitert, sodass Kunden heutzutage von Kiagen eigentlich alles kriegen können, von einer Probe, wenn sie die fahren, bis hin zu einem interpretierten Ergebnis durch Bioinformatik. Und das hat einen riesen Einfluss auch auf die gesamte Industrie genommen.
Okay. Hast du so ein paar Zahlen, Daten, Fakten über das Unternehmen für unsere Hörer noch?
Ja, wir sind jetzt bei über 1,5 Milliarden Umsatz. Wir haben inzwischen 5.600 Mitarbeiter. Als ich angefangen habe, waren wir bei 300 Millionen Umsatz. Ich weiß noch, dass wir im zweiten Jahr als ich bei Kiagen war, den 2000. Mitarbeiter, dass wir den gefeiert haben. Das ist also eine Riesenentwicklung innerhalb dieser kurzen Zeit.
Und 15 Jahre Unternehmenskommunikation, wenn du da zurückguckst, aus deiner Erfahrung, wie hat sich die verändert?
Am Anfang war es eben sehr stark auf die Medienarbeit fokussiert. Inzwischen hat sich das sehr stark erweitert. Mein Bereich hat sich ja auch eben erweitert, dass wir inzwischen über alle Kanäle hinweg versuchen, sehr konsistent die unterschiedlichen Stakeholder eben zu bedienen. Das heißt also, inzwischen habe ich auch das Content Marketing, wir haben das Corporate Publishing im Team zusammengefasst, wir haben Social Media und Nemo war ein starker Bestandteil dabei, das auch integriert. Die Website ist dazu gekommen. Wir haben also versucht, sehr viel stärker anstelle von den Silos jetzt in einem Team zusammenzuarbeiten und das sehr konsistent eben auszuspielen, weil da die Medienarbeit als solche an Bedeutung eigentlich auch eingebüßt hat. Und früher war es einfach so, dass wir sehr viel mehr Zeit hatten eigentlich auch, mit Leuten zu sprechen. Das fällt alles weg.
Eine Meldung vorzubereiten einfach.
Ich weiß auch noch, dass wir, da war ich aber noch in der Agentur früher, dass wir Pressemeldungen per Post verschickt haben.
Okay, Fax und Post auch noch, wunderbar, gut.
Fax und Post.
Ja, und dann natürlich auch diese Schnelllebigkeit, die wir jetzt haben. Und da ist ja auch teilweise, dass eben ein CEO, der einen eigenen LinkedIn-Kanal hat, das direkte Sprachrohr teilweise ist. Und da manchmal ist der Pressesprecher nur noch einer, der hinterher hechelt, sage ich mal, und guckt, was er noch einfangen kann, ne? Wenn es nicht gut abgestimmt ist.
Richtig. Diese Abstimmung muss natürlich passieren, aber man sollte solche Möglichkeiten auch nutzen. Das machen ja auch viele DAX-Unternehmen, dass sie einen CEO auf den sozialen Netzwerken eben auch positionieren, der starke Reichweiten, wenn ich an den Dries denke von Volkswagen. Mhm. Das sind ja sehr große Reichweiten, die man zusätzlich erreicht und nutzen kann. Und dasselbe gilt ja nicht nur für den CEO, sondern es gilt ja auch für die Mitarbeiter, die immer stärker zu Botschaftern werden und die man auch gerade auf den sozialen Netzwerken auch gezielt ansprechen kann, um die Botschaften zu verbreiten.
Du hattest die Pandemie natürlich schon mal angesprochen. Welche Einflussfaktoren sind da dazugekommen? In dem Vorgespräch hast du eben auch mir kurz mal angedeutet, die Anfangszeit in der Pandemie. Da gab es ja dann parallel noch den Verkauf, der angekündigt wurde im Frühjahr 2020, dann das Scheitern der Übernahme durch Thermo Fisher, dann die Pandemie, parallel ein Hochfahren der Produktion in bestimmten Bereichen. Da war ja ordentlich was los bei euch. Kannst du das mal so ein bisschen Einblick geben, wie du da agieren musstest oder wie das Unternehmen da auf die Probe gestellt wurde?
Natürlich, also es war um den Februar, um den März herum, als die Pandemie dann wirklich auch Fahrt aufgenommen hat und wo die ganze Welt eigentlich versucht hat, an die Tests zu kommen. Das hat man, glaube ich, ein bisschen verdrängt, dass die Testhersteller damals in der Zeit eigentlich genau da waren, wo die Impfstoffentwickler heute gewesen sind. Die ganze Welt wollte damals Tests haben, wie sie heute die Impfstoffe haben wollten. Und der Druck auch auf die Hersteller hat dann eben auch sehr stark zugenommen. Ne? Wir waren bei Qiagen damals die ersten und einzigen, die in den ganzen Protokollen der WHO, der CDC und Charité etc. Gelistet gewesen sind. Das heißt, die Leute haben bei uns bestellt ohne Ende. Und natürlich konnten wir nicht innerhalb dieser kurzen Zeit diesen riesigen Bedarf da bedienen. Wir haben natürlich alles getan, um diesen Bedarf dann möglichst gut zu bedienen, indem wir die Produktion unheimlich schnell hochgefahren haben, um das 50-fache innerhalb weniger Monate. Aber es war natürlich immer noch nicht genug. Und da stellte sich dann eben auch die Frage, die an uns gerichtet worden ist, wie verteilt ihr das eigentlich? Wer kriegt eigentlich was? Mhm. Und das zu bedienen, war eine wesentlich schwierige kommunikative Aufgabe. Man muss sich auch noch vorstellen, damals, es gab auch einen großen politischen Druck. Das war im zweiten Quartal letzten Jahres wurde das Exportkontrollgesetz wurde verschärft in Deutschland. In Amerika hat man sich über den Defense Production Act unterhalten, der also die Möglichkeiten gibt, der US-Regierung Produktionskapazitäten in Beschlag zu nehmen. Mhm. Es wurde dieselben Diskussionen geführt wie eigentlich bei den Impfstoffentwicklern heute. Warum
nur im Hintergrund? Also es war eher eigentlich eine Diskussion
im Hintergrund, ne? Aber eine öffentliche Diskussion, die sich in diese Richtung entwickelt hat, die einen großen Druck auf Testentwickler dann auch ausgeübt hat, öffnet eure Patente. Ein Mitwettbewerber hat das dann auch getan. Und wir haben das sehr konsistent dann begleitet, haben sehr große Anfragen auch bekommen. NBC hat einen Starreporter Richard Engel zu uns rüber geschickt, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass in den USA die Testung von Trump damals sehr einmal klein geredet worden ist und die gesagt haben, hier schaut euch mal an, was in Deutschland passiert, warum haben wir das nicht in den USA? Also wir wurden da innerhalb kurzer Zeit auf eine sehr große Bühne dann gestellt von Washington Post, ABC, CNN, überall waren wir drauf und das war natürlich auch eine neue Erfahrung für uns.
Mhm. Und was hat dann diese Diskussion parallel mit dem Verkauf, mit der Übernahme dann noch gespielt? Das war ja auch ein geschichtlicher Einschnitt in der Unternehmenshistorie.
Ne? Im März dann verkündet, dass es dann eben zu einem Verkaufsgespräch eben gekommen ist und im Abschluss eines Mergers mit Thermo Fisher, einem großen amerikanischen Konzern, der noch der Zustimmung der Aktionäre dann eben bedurfte später. Und das hat natürlich auch die Kommunikationsmöglichkeiten eingeschränkt, weil man musste immer auch agieren vor dem Hintergrund dieses Mergers und konnte das nicht immer so tun, wie man das wollte.
Okay. Und was hast du in dieser Krisenkommunikationszeit nochmal so gelernt? Also wenn du da so ein Fazit nehmen kannst, was du vielleicht auch Kollegen mitgeben kannst, musstest du vor allen Dingen in Ruhe nachdenken, musstest du ruhig bleiben oder war einfach nur Aktivität gefragt? Also ich stelle mir halt vor, dass es ein enormer Druck auch, der da einfach entsteht, oder?
Ja, also eine wesentliche Erfahrung war wirklich die Macht der Social Media.
Okay.
Denn wie das alles angefangen hat, war ein einzelner Post eines sehr bekannten amerikanischen Epidemiologen von der Harvard-Universität, der Michael Minya damals, der gepostet hat, Kiagen kann nicht liefern. Und das hat dann die ganze Welle in Gang gesetzt. Das ist die eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Die andere Erfahrung ist, dass wir sehr gut damit gefahren sind, wirklich eine offene, aber vor allem sehr konsistente Kommunikation zu fahren. Wir hatten am Anfang einfach gesagt, ja, wir tun, unser Kampagnenruf war oder Motto war everything we can. Wir arbeiten drei Schichten, 24 Stunden an allen Werken. Wir tun alles, was wir können. Und wir leben auch diese Maxime und haben das auch kommuniziert und auch nachweisen können. Leaving no one behind. Das ist unser Motto gewesen, ne? Und haben das dann über alle Kanäle, ob was jetzt die Vertriebsmitarbeiter, die Informationen, wir haben einen zentralen Hub eingerichtet, wir haben es über die Medien, über Social gespielt, haben das aber alles von einer klaren Kern-Message eben auch abgeleitet und das zusammen entwickelt. Und das Schöne war, wie sich auch alle dran gehalten haben und wie das einheitlich rübergekommen ist. Und ich glaube, wenn alle dann in einem Team, und das muss jetzt nicht nur das Kernkommunikationsteam sein, sondern auch im Vertrieb, im Marketing etc., alle mitspielen, dann ist das eine sehr schlagkräftige Sache.
Und dann kann man auch wieder Ruhe reinbringen und sich auf das wirkliche Konzentrieren im Hintergrund zu produzieren.
Richtig. Genau.
Ja, okay. Ja, das klingt schon nach einer kommunikativen Meisterleistung. 2015 haben wir uns ja kennengelernt, Thomas. Da gab es im Rahmen einer Digitalisierungsoffensive bei euch eine Ausschreibung, digitale Transformation 2020. Ich glaube, das war auf drei Säulen aufgebaut: E-Commerce, Kultur, Wandel, aber auch Social Media für ein B2B-Unternehmen. Kannst du noch mal zusammenfassen, um was es da genau ging? Was war da der Antrieb für diese Projektierung?
2015 waren wir in einer Situation, glaube ich, die gar nicht sich groß unterschieden hat von anderen Firmen in unserer Industrie. Ich glaube, dass Pharma, Biotech, die waren hinterher im Bereich der Digitalisierung gegenüber anderen Industrien. Und wir haben erkannt, dass wir da einfach ein großes Potenzial haben, wenn wir sehr viel stärker diese digitale Transformation einfach vorantreiben, weil auch wir sehr viele Kunden haben, gerade auch jüngere Kunden, die das aus ihrem anderen Umfeld auch gewohnt sind, Kauferfahrungen eben auch digital eben zu machen und auch das Unternehmen eigentlich digital zu erfahren. Und wir haben damals unter der Leitung des Finanzvorstandes dann ein Projekt dann eben aufgesetzt. Da ging es, wie du sagtest, richtig, einmal die E-Commerce-Aktivitäten weiter voranzutreiben, aber insgesamt die Kultur auch zu verändern. Wir hatten damals mit dem E-Commerce-Leiter eine Digital Channels Management Team dann auch aufgesetzt, das sich über allen Kanälen darüber Gedanken gemacht hat, wie man alle Kanäle, digitalen Kanäle weiter vorantreiben kann und die Nutzung für das Unternehmen. Und es wurde dann auch zeitgleich ein Digital Accelerator dann auch eingerichtet, der sich mit diesen Fragen eben auch zentral eben auch befassen sollte und auch vorantreiben sollte, welche Bereiche des Unternehmens können wir weiter digitalisieren. Und das ist eine sehr große Erfolgsgeschichte geworden. Das sind inzwischen heute 150 Leute, die in diesem Digital Accelerator arbeiten. Und wenn ich mal einen Vergleich anstelle, 2015 haben wir 15% der Produkte online vertrieben. Inzwischen sind das 2/3 aller Bestellungen. Und
ihr hattet ja ein Hauptziel, glaube ich, so irgendwie 1 Milliarde online bis 2020 zu erreichen. Wo steht ihr da heute?
Nein, wir wollten 50% unserer Umsätze. Okay. Das haben wir sicherlich geschafft. Wir haben inzwischen sogar 100.000 registrierte Nutzer in unserem Webshop. Das heißt also, diese Ziele, die wir uns da gesteckt haben, die haben wir auch erreicht und werden das auch weiter vorantreiben. Und Social Media, wie du sagtest, spielt dabei auch eine wichtige Rolle.
Genau, da gucken wir gleich nochmal drauf. Und was mich eigentlich auch so jetzt im Nachgang in der Betrachtung fasziniert hat, dass ihr, glaube ich, wirklich so diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgt habt, was, glaube ich, heute teilweise noch bei B2B-Unternehmen nicht ganzheitlich betrachtet wird, was für Wertschöpfungsbereiche eben, welche Prozesse digital abgebildet werden können. Und heute würde ich sagen, Interaktion trifft Transaktion. Das habt ihr damals, glaube ich, wirklich sehr synergetisch schon gedacht. Und so wie du schon erwähnt hast, ein Thema für die Interaktion, für Interaktion mit den Kunden, den ersten Kontaktpunkt mit den Kunden zu schaffen, war ja eigentlich die Social Media Strategie oder die Policy, wo wir euch begleiten durften. Und da würde ich dich einfach mal bitten, Nemo, dass du uns vielleicht einen kleinen Einblick gibst, was waren dann die Meilensteine von damals bis heute? Wo steht man da? Vielleicht kannst du das den Hörern schildern, Nemo.
Ja, sehr gerne, Stefan. Also ich finde zunächst einmal an diesem Social Media Strategie-Projekt erwähnenswert, oder deswegen ist es mir auch immer noch sehr stark präsent und wirkt auch noch nach, ist auf jeden Fall die schiere Größe dieses Projektes. Es wurde damals schon, Thomas, ne, mit einigen, sage ich mal, Push aufgrund dieses digitalen Transformationsprojektes eingeführt und war eigentlich selten ein Strategieprojekt begleitet mit so vielen beteiligten Stakeholdern, auch international. Ich glaube, wir haben da wirklich in etlichen Workshops mit 30, 40, 50 Leuten daran gearbeitet und dann eine Social Media Policy erstellt und auch verschiedene Framework-Module wie Social Media Guidelines, ein Style Guide, ein Management-Tool. Und Thomas hat damals immer gesagt, das ist auch hängen geblieben, ja, es war vorher bei Kiagen so ein bisschen wilder Westen. Ja. Jeder hatte irgendwie mal einen Kanal eröffnet, der war dann vielleicht verwaist oder wollte nicht wieder hergeben. Oder also das war einfach so ein bisschen ein organischer Wildwuchs, wie es das, glaube ich, in vielen Unternehmen gibt. Viele Kanäle, keine Regeln, keine Zuständigkeiten. Und dann eben auch noch diese Herausforderungen, ja, hohe Risikoaversität wegen der Börsennotierung, aber auch natürlich wegen dem thematischen Umfeld muss man aufpassen, was man postet. Es kann ja auch Strafen geben, beispielsweise von der FDA, wenn man falsche Aussagen trifft. Das heißt, da musste man auch schon stark drauf achten. Und letztendlich haben wir es dann alle gemeinsam geschafft, da echt ein gutes Strategiepapier zu schaffen, was bis heute, also seine Gültigkeit hat, was wir jetzt schon natürlich 2-3 Mal abgedatet haben. Und hat Kiagen sich wirklich auch zu einem, finde ich, Best Practice in der Branche entwickelt. Es hat angefangen, dass ihr erstmal Personal aufgebaut habt für den Bereich Social Media. Das fing an mit einem mehr sogenannten Global Social Media Manager. Den oder die gibt es immer noch, aber mittlerweile gibt es eine eigene interne Performance Agency, ja, mit angestellten Social Advertisern. Es werden alle relevanten Kanäle mit innovativen Formaten, Stories bespielt. Es wird halt auch wirklich Business-Relevanz generiert, Webinare, viele Leads werden generiert, verkaufsvorbereitende Kommunikation, aber eben auch so etwas wie damals zu Corona, wo wir auch einen Vortrag auf der All Facebook gemeinsam gehalten haben, wie man es eben schafft, dann mit der Macht von Social Media auch solche kommunikativen Herausforderungen zu lösen. Und mittlerweile ja über 150.000 Fans und es wird regelmäßig bespielt. Ja, das ist, sage ich mal so kurz abgerissen, eigentlich das Projekt gewesen. Und immer noch, das ist natürlich das Tolle, dass wir nach so vielen Jahren immer noch ganz intensiv zusammenarbeiten.
Ich meine, damals warst du ja auch in der Rolle bei Lingner als Leiter Social Media. Und für uns als Agentur war das auch nochmal so aus meiner Sicht dieses Strategieprojekt. Es war wirklich ein Beratungsprojekt, wo man wirklich in so Phase 0, sage ich mal, anfangen konnte und nach einer Analyse dann auch wirklich strategisch etwas aufbauen konnte. Das hat mich fasziniert. Und du bist ja auch dann mit deiner Gründung Social DNA diesem Thema Social Media und Strategieberatung treu geblieben, Nemo. Und was glaubst du, was das für eine, ja, ich sag mal, auch für eine Sprengkraft oder auch für eine Marke hat, eine konsistenter Social-Media-Auftritt oder einfach eine konsistente Verortung in diesen Kanälen.
Ja, also schön, dass du sagst, Stefan. Also die Gründung auch von Social DNA als Social-Media-Strategie-Agentur, und das haben wir Thomas auch schon mehrfach gesagt, basierte auch echt zu einem Teil auf diesem Projekt und auf den Learnings, die in diesem Projekt auch generiert wurden. Und vieles, was wir damals gelernt haben, hat heute auch noch seine Gültigkeit. Zum Beispiel ganz klar, dass es mehr über Enablement gehen muss, als über auf den Finger klopfen oder feste Regeln. Also dass man da einen guten Spagat braucht. Und dass es vor allem darauf ankommt, viele Leute mit einzubeziehen und die fit zu machen. Und ich glaube, es ist unglaublich, wenn ich in den Markt gucke, wie viele Unternehmen immer noch hinterherhinken. Und da hat Kiagen eben wirklich, wie Thomas gesagt hat, am Anfang sehr, sehr früh reagiert. Und ich finde, A, ist es ein aktuelles Thema, dass du natürlich mit einer konsistenten Social-Media-Strategie und einem Auftritt einfach unheimlich deine Business-Relevanz, deine Unternehmensziele supporten kannst, zu einem sehr, sehr großen Teil, je nach Unternehmen. Aber vor allem, und dann sind wir wieder bei Zukunftszeichen, ist es natürlich absolut relevant auch für die Zukunftsfähigkeit von einem Unternehmen, weil das haben wir jetzt auch, finde ich, durch die Corona-Krise nochmal gelernt, wenn dann auf einmal Messen ausfallen oder bestimmte Wege des Marketings, der Kommunikation auf einmal nicht mehr funktionieren, dann greifen natürlich immer mehr Leute eben auch auf diese Art der Kommunikation zurück und dann ist so ein Social-Media-Strategieprojekt letztendlich auch einfach ein Change-Management-Projekt und ein digitales Transformationsprojekt, was auch auf viel, viel mehr Ebenen noch im Unternehmen wirkt.
Wo steht ihr denn jetzt gerade aus deiner Sicht, Thomas? Seid ihr fertig? Wo geht es weiter? Nein. Was sind die nächsten Ziele? Oder was hast du da auf deiner Agenda?
Also das ist ja ein Projekt, das eigentlich nie zu Ende ist. Und wir müssen, das tun wir auch, Nemo hat es eben angesprochen, auch immer wieder schauen, wo müssen wir was anpassen. Ich glaube, der Kern der Strategie, der ist als solcher weiterhin valide, der ist auch akzeptiert, der ist auch gut für die weitere Zukunft und den weiteren Ausbau unserer Aktivitäten. Was Nemo gesagt hat, stimmt absolut. Gerade in der Pandemie hat man es gesehen, da hatten unsere Kunden, die Labore waren zu, das heißt, die saßen zu Hause. Das heißt, eine große Möglichkeit, eigentlich auch hier unsere Kunden zu informieren, neue Angebote denen zu machen, Informationsangebote, Weiterbildungsangebote. Das ist auch sehr stark angenommen worden. Was wir auch jetzt in der Zukunft weiter sehen, ist, dass wir die Marke Kiagen jetzt auch noch mal neu uns angeschaut haben, was müssen wir stabilisieren, wo müssen wir rangehen. Wir sind da in einem Brand Refresh Projekt im Moment drin und die Ergebnisse, die sich natürlich auch auswirken, nicht nur auf Design, sondern auch auf die Positionierung insgesamt, auch auf die Botschaften, die Tonalität, die Brand Voice, wie sprechen wir mit unseren Kunden, das nochmal zu übersetzen dann in die Kommunikation der Social Media Kanäle, das wird in der Zukunft für dieses Jahr, aber auch wahrscheinlich im nächsten Jahr noch eine große Aufgabe für uns sein.
Okay, ja, da springen wir auch, können wir auch kurz mal zu der Marke springen. Das wird mir natürlich, hast du schon angedeutet, welche Aufgaben müssen Marken in Zukunft erfüllen? Also dieses Vertrauen, diese Verlässlichkeit, was für euch ein hohes Gut ist. Wie wollt ihr das in die Marke hineinpacken oder was für ein Purpose schwebt euch davor, wenn man mit den neuen Schlagwörtern mal spielen möchte?
Also die Marke ist ja unser wichtigstes Asset. Ne? Also Kiagen wird wirklich weltweit in allen Laboren genutzt und die Leute lieben uns dafür, dass Experimente mit Kiagen einfach funktionieren. Und dass die Stärke der Marke, das zeigt sich allein schon daran, dass alle Nobelpreisträger, ob das jetzt in Chemie oder in Medizin gewesen ist, in den letzten 10, 15 Jahren, es sind alles Kiagen-Kunden. Ne? Und wir haben ein sehr starkes Werteversprechen eigentlich auch, dass wir sagen, wir helfen unseren Kunden, wertvolle Erkenntnisse aus ihren Experimenten zu kriegen. Ne? Und das versuchen wir immer wieder jetzt auch zu übersetzen. Wir machen das sehr stark mit einer authentischen Kommunikation. Das heißt, wir lassen die Kunden selber zu Wort kommen. Sind also weniger Kiagen-zentriert, sondern mehr kundenzentriert und versuchen das dann eben auch in die User Journey über die einzelnen Funnel Stages hinweg dann auch zu übersetzen und Kunden eben auch mitzunehmen bis hin dann nachher zur Kaufentscheidung. Und ja, das ist für uns auch immer eine wichtige Aufgabe, ich habe es eingangs schon mal gesagt, und wir haben eine sehr junge Nutzerschaft, Kundenschaft, die von Anfang an eben auch da mitzunehmen. Am besten, wenn sie noch in ihrer Ausbildung sind und die neuen GIAG-Kunden damit weiter aufzubauen und das Markenversprechen dann auch rüberzuziehen in die nächste Generation.
Also es ist kein Designprojekt, die blaue, rote Verpackung oder die roten Boxen, die bleiben erhalten, die legendären.
Die blauen Boxen sind legendär, sie sind überall sichtbar und jeder kennt sie. Jeder kennt sie.
Also es ist kein Designprojekt und die wirkliche Definition eures Sinn und Zweck, die kannst du uns noch nicht nennen, ihr seid noch mitten im Prozess.
Da sind wir noch mitten drin, Design ist natürlich auch immer ein Aspekt von Brand.
Dann springe ich nochmal in meiner Fragenliste wieder mal nach oben. Und wir hatten es ja schon mal angedeutet, der CEO, ist der für euch schon der erste Corporate Influencer? Seid ihr auch dabei, diese Themen strategisch, dieses Personal Branding einzuführen? Oder wo ist da so euer Fokus?
Unser CEO ist in der Tat, er ist sehr aktiv. Ich glaube, der hat zigtausend Follower inzwischen selber. Er ist da auch selber aktiv, besetzt auch die Themen, die wir als Unternehmenskommunikation natürlich spielen, ist da auch sehr authentisch. Und insofern ist das ein wichtiger Botschafter natürlich auch der KIAG-Kommunikation.
Was mir dann noch so spontan einfällt, es wird ja immer sehr viel in der Unternehmenskommunikation, wenn es um Planung geht, über so einen wirklichen Unternehmensnewsroom gesprochen. Habt ihr so etwas auch oder wie organisierst du Content, diese konsistente Ausspielung? Was ist da dein Geheimnis?
Also wir haben ein Editorial Team, das sich zusammensetzt dann eben aus den einzelnen Funktionen bei uns im Kernteam, externe Kommunikation, aber auch die interne Kommunikation, das Sales Enablement mitnimmt. Wir besprechen regelmäßig, was sind die anstehenden Themen, was sind die Content-Items, die wir auch wiederverwerten können, wie können wir einen News-Value für einen Kanal nutzen auf den anderen Kanälen. Das ist sozusagen das Kernteam und darüber hinaus haben wir dann eben mit den einzelnen Kampagnenmanagern noch Abstimmungsmeetings, in denen wir in die einzelnen Bereiche reinschauen und gucken, was können wir für uns nutzen, was können die für sich nutzen. Und wir versuchen das jetzt gerade zu orchestrieren in einer neuen Plattform, die wir gekauft haben und die wir unternehmensweit für alle Kommunikatoren im Marketing, aber auch für das Management, dass es eine bessere Sichtbarkeit bekommt, einführen werden. Und das ist eine Kampagnenmanagement-Plattform Percolate.
Okay, gut, die Kollegen freuen sich jetzt auch. Genau. Gut, Nemo, zu dem Kontext, hast du da noch Fragen? Ich sehe dich ja heute leider nicht, deswegen machen wir es so direkt.
Also ich finde auch das Thema Corporate Influencership, Personal Branding total spannend und finde das total wichtig und denke, dass wir da in Zukunft noch stärker gemeinsam voranschreiten werden, weil es auch immer wieder aus dem Unternehmen KIAG verstärkte Anfragen kommt aus den Bereichen HR. Und ich finde, jetzt mit dem Podcast hier wird es Zeit, dass wir den Thomas auch nochmal volle Power auf LinkedIn nach vorne stellen.
Okay, das ist gut.
Influencer ist wirklich ein Thema. Das sind zum Teil sind es auch interne Influencer, von denen wir bereits gesprochen haben. Aber es ist einfach sehr schön zu sehen, wie Kunden, die selber teilweise auch starke Reichweiten haben, bereit sind zu sagen, welche tollen Erfahrungen sie mit unseren Produkten gemacht haben. Und die man nicht dazu überreden muss, sondern
man muss nur fragen,
teilweise kommen und diese Botschaften dann eben auch sehr glaubwürdig dann transportieren.
Ja, und wir haben ja auch bereits erste Kooperationen gemacht mit Influencern auf Twitter. Auf Instagram gibt es ganz, ganz viele. Also es vergeht kein Tag, wo nicht KIAG gementioned wird, wie man so schön sagt. Die legendären roten und blauen Boxen sind ganz oft Teil dieser Kommunikation, sind im Bild. Leute taggen KIAG auf Instagram, selbst auf TikTok. Wenn man da den Hashtag KIAG eingibt, gibt es schon tausende Postings dazu. Also da in dem Bereich Corporate Influencer und Influencer Marketing ist auf jeden Fall, denke ich, eine sehr große Spielwiese noch für die Zukunft.
Gut, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf die Produkte, weil das wird sicherlich auch einige Hörer interessieren, wie so ein Unternehmen es einfach schafft, innovationsfreudig oder innovationsfähig zu bleiben. Ich habe so gesehen, ihr habt auf der Webseite, teilt ihr das Wissen in einem Knowledge Hub. Was steckt so dahinter? Wie muss man Unternehmen agil halten? Oder was kann auch Unternehmenskommunikation dazu beitragen, dass ein Unternehmen innovationsfreudig bleibt?
Und ich denke, was wir jetzt gerade in dieser Pandemie gesehen haben, ist, dass das Unternehmen es wirklich immer wieder schafft, sich an die unterschiedlichen Bedürfnisse sehr schnell anzupassen und neue Lösungen zu entwickeln. Also wenn ich mir anschaue, am Anfang der Pandemie, als die Testanforderungen noch komplett andere gewesen sind, da waren wir unheimlich schnell als erstes Unternehmen eigentlich, das eine FDA-Zulassung gehabt hat, mit einer Lösung dabei, die auf Corona, aber auch auf andere Infektionskrankheiten einfach testen konnte und man also sehen konnte, es sind die Symptome, die ja mit Grippe sehr verwandt sind, sind die jetzt verursacht worden durch eine Covid-Infektion oder durch eine Influenza-Infektion. Und das haben wir über den ganzen Zeitraum hinweg gemacht, dass als es dann jetzt hier am Ende vor allen Dingen jetzt auch um Überwachung geht, mit einer Technologie rausgekommen sind, digitale PCR, die es eigentlich ermöglicht, eine Abwasserprobe einfach zu nehmen und die es dann ermöglicht zu schauen, wenn einer oder zwei von einer Million Einwohnern Corona hat, diesen Nachweis einfach zu führen. Und davon gab es 6, 7 verschiedene Beispiele an Technologien, die wir dann eingeführt haben. Und das ist ein Markenkern einfach auch von Kiagen, sehr schnell diese Testbedürfnisse da Lösungen zu entwickeln und die anzupassen. Die Unternehmenskommunikation kann das natürlich dahingehend unterstützen, dass sie diese Nachweise dann auch führt für die Innovationsfähigkeit von Unternehmen und auch zeigt, wie die einzelnen Lösungen auch zusammenhängen. Mhm. Und es ist ein sehr enger Austausch auch mit den Kollegen in der Entwicklung und in der Produktverantwortlichkeit.
Weil auch du musst ja erstmal verstehen, um was geht es da, dass du das so übersetzen kannst in Sprache oder in Visualität, dass auch der Kern rausgearbeitet ist. Ne? Das ja. ist, denke ich mir. Aber lass uns nochmal dieser digitale PCR-Test oder dieses Frühwarnsystem, was du angesprochen hast, da gibt es ja, glaube ich, auch die ein oder andere Kooperation mit einem französischen Start-up, habe ich gelesen. Was ist das Abwassermutationstests? Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert da?
Also es gibt den normale PCR-Test, die jetzt jeder kennt, wenn man zu einem Corona-Test geht. Es gibt die digitale PCR, das ist eine hochpräzise Nachweistechnologie. Was die macht, die nimmt eine Probe und unterteilt die in Tausende von verschiedenen Reaktionen. Und jede dieser Reaktionen wird dann separat ausgelesen, um zu zeigen oder nachzuweisen, ob eine kleinste Spur eines Zielmoleküls, sprich zum Beispiel jetzt SARS-CoV-2, in einer Probe vorhanden ist. Also es ist wirklich eine Nadel im Heuhaufen eben zu finden. Und ich habe gerade eben gesagt, dass bei solchen Anwendungen wie in der Abwassertestung man damit durch die Möglichkeit hat, wirklich kleinste Spuren innerhalb einer Bevölkerung vom Vorhandensein eines Erregers eben nachweisen kann. Und das ist eine Technologie, die wir erst vor kurzem eingeführt haben, die wir innerhalb kürzester Zeit ans Fliegen gebracht haben und die eine unheimlich große Akzeptanz im Markt inzwischen findet, die dann aber auch wiederum genutzt werden kann für andere Anwendungen, zum Beispiel in der Krebsdiagnostik, wo man sehr seltene Mutationen eben aufstöbern will.
Okay, also es ist auch schon im Einsatz, wo
ist
also
schon im
in
Einsatz.
Städten, in Landkreisen etc.
Richtig.
Wird es benutzt. Okay.
Wird schon eingesetzt.
Mhm. Okay, spannend. Wie hat eigentlich die Pandemie so insgesamt Kiagen auch intern verändert, sage ich mal? Ich meine, einerseits habt ihr schon relevante Themen vorher natürlich für die Gesellschaft, für die Wissenschaft oder die Wissenschaft begleitet. Seid ihr stolz? Habt ihr ein anderes Selbstbewusstsein bekommen? Böse Zungen würden sagen, seid ihr Krisengewinnler? Also wie schätzt du das ein? Also ganz neutral gefragt, ohne jetzt Wertung da reinzubringen.
Ja. Natürlich hat das Geschäft profitiert von der Corona-Krise, das ist klar. Wir haben aber auch gesehen, dass gerade die Leute, die bei uns gearbeitet haben, unheimlichen Stolz auch entwickelt haben dafür, weil man ja wirklich sieht, was die konkreten Ergebnisse der Arbeit eigentlich sind. Ich habe es anfangs auch schon mal gesagt, da ist mit einem unheimlich hohen Engagement an die Sache rangegangen. Man hat 24 Stunden an 7 Tagen produziert. Leute haben wirklich bis zur Erschöpfung gearbeitet. Und das, was man dann zu Wege gebracht hat, ein Test, muss man ja sagen, es trägt auch immer zur Lebensrettung mit bei. Das war schon sehr stark für die Leute zu sehen, dass man wirklich mit der Arbeit einfach auch einen Impact auch macht. Wir hatten ja auch vorher schon Tests gehabt. Wir hatten auch schon angesprochen, dass wir eine Diskussion über eine Übernahme geführt hatten. Ich glaube, die Pandemie hat uns jetzt auch nochmal die Möglichkeit gegeben, uns zu fokussieren darauf, auf Tests zu entwickeln, die nicht unbedingt mit der Pandemie zu tun haben, aber wir haben auch Lösungen entwickelt, die wir nutzen können, von der Pandemie aus transferieren können in andere Bereiche. Und dafür haben wir jetzt Lösungen entwickelt, auch viele Plattformen installiert, die dann in der Zukunft auch genutzt werden können für andere Infektionskrankheiten, aber auch andere Anwendungen. Und auch das macht irgendwie die Leute sehr stolz, dass man jetzt sieht, dass man noch weiter diesen Impact, den man in der Pandemie hatte, auch auf andere Bereiche dann übertragen wird können.
Ja, ich glaube, diese Sichtbarkeit der Biotech-Industrie oder der verschiedenen Bereiche, die ist natürlich schon wahrscheinlich auch mit dem Börsenwert honoriert, aber grundsätzlich eben auch in der Gesellschaft jetzt anders angekommen, wenn ich von draußen so drauf gucke.
Ich glaube auch. Also wenn du jemanden vor 2 Jahren gefragt hättest, was ein PCR-Test ist, genau, wusste keiner. Jetzt reden alle von Inzidenzraten und Antigenen. Und ich denke, dass dieser Wert dieser molekularen Testung auch bleiben wird. Wir haben noch in viel zu vielen Bereichen des Gesundheitssystems richtig veraltete Diagnostik. Es gibt ein Tuberkulose-Test, der ist 120 Jahre alt. Das werden wir sehen, dass diese alten Tests verdrängt werden mit viel besseren. Und wenn man sagen kann, wenn die Pandemie was Gutes gehabt hat, dass wir vielleicht ein besseres Gesundheitssystem in der Zukunft haben werden. Das bezieht sich gar nicht nur auf die Tests, sondern es bezieht sich auch, wenn ich an die Impfstoffe denke, die mRNA-Technologie, die dafür entwickelt worden ist, die wird es in Zukunft auch geben, um Krebs bekämpfen zu können.
Mhm. Dann nochmal dieses Thema gesetzliche Regulierung. Wie spielt das eigentlich bei Produktentwicklung rein? Habt ihr jetzt mehr Freiheiten in der Entwicklung, auch mehr öffentliche Gelder? Oder seid ihr immer noch sehr stark reguliert und müsst eigentlich neue innovative Ideen extrem erstmal verkaufen, nenne ich es jetzt einfach mal.
Es gibt ja eine sehr starke Regulierung, insbesondere in den USA durch die FDA, hatten wir eben schon mal gesagt. Die hat ein bisschen Pause gemacht in der Pandemie. Das heißt, es war sehr viel einfacher, Tests in die Zulassung zu kriegen und auch in den Verkauf zu kriegen mit den sogenannten Emergency Use Authorizations, das heißt also Notfallzulassungen. Und da konnte man schon auch bis zur Erteilung der Notfallzulassung schon ein Produkt eben kommerzialisieren, auch wenn der Review-Prozess noch gar nicht abgeschlossen gewesen ist. Das war also vorübergehend eine Erleichterung in der Regulierung. Langfristig wird es natürlich sich dann wieder einpendeln, dass man genau darauf schaut, was sind die Auswirkungen auf den Gesundheitszustand eines Menschen. Wie genau sind die Diagnostik? Wir werden eigentlich auch in Europa ein ähnliches Verfahren demnächst sehen, wie es in den USA der Fall ist. Das heißt, es wird eine stärkere Regulierung geben. In Europa ist es eigentlich eine Selbstzertifizierung, die man nachweisen muss. Und das wird sich verstärken. Insofern wird die Regulierung eigentlich für uns weiter zunehmen. Aber wir haben da eine große Erfahrung damit. Ne? Und wir machen das seit zig Jahren.
Okay. Ja, also jetzt haben wir doch gar nicht so viel über Unternehmenskommunikation gesprochen, sondern natürlich zwangsläufig auch über das, was Kiagen jetzt als gesellschaftlichen Beitrag gerade leistet. Aber wenn du in die Zukunft guckst und dann Krise als Chance, haben wir auch schon immer gestreift, welche Möglichkeitsräume siehst du für das Unternehmen, aber auch für dich selber in der Unternehmenskommunikation. Was würdest du da gerne in Zukunft für Räume aufmachen? Wie willst du die Zukunft gestalten?
Ich glaube, durch die Pandemie haben wir gesehen, dass Kiagen in den Blick vieler neuer Stakeholder gelangt ist. Ich habe eben schon mal gesagt, die große Sichtbarkeit, die wir international bekommen haben, bei Medien, aber auch bei Regulatoren, bei Regierungen. Und diese neue Sichtbarkeit, die würde ich gerne in der Zukunft weiter nutzen. Wir werden abwarten, ob es im September vielleicht eine Mitgliedschaft im DAX geben wird. Darauf werden wir uns natürlich auch stark vorbereiten. Aber letztendlich würde ich gerne das Projekt eben auch weiterführen und auf den Erfahrungen der Pandemie weiter aufbauen. Sprich, wir hatten eben mal gesagt, die Marke wird schauen wir uns nochmal neu an. Wir werden uns nochmal sicherlich auch neu anschauen, wie wir in der Content-Produktion und Content-Entwicklung, sag ich mal, uns noch weiter verbessern können. Mein Ziel ist es, dass man, wenn man ein Bild oder auch ein Logo wegnimmt, dass der Content trotzdem als Kiagen erkennbar bleibt. Und das ist
die hohe Kunst. Und vor allen Dingen dann, wenn visuelle Kontaktpunkte durch andere Endgeräte natürlich wegfallen, ist das sicherlich die hohe Kunst in Zukunft. Genau, das ist richtig. Nemo, was fällt dir dazu ein? Welche Möglichkeitsräume siehst du für Unternehmenskommunikation oder Social-Media-Kommunikation in Zukunft?
Ja, ein Thema, was wir eben gestriffen haben, dieses Thema Corporate Influencer, Influencership. Wir sehen ja gerade so einen sehr starken Shift tatsächlich, eine Aufwertung von, ja, man nennt sie auch Creator, aber auch Influencer, von einfach Personen, die soziale Netzwerke beherrschen. Und jedes Unternehmen und jede Unternehmenskommunikation muss besser darin werden, Kooperationen einzugehen mit Mitarbeitern, aber auch eben mit Influencern. Und das ist vor allem in Social Media eben sehr, sehr stark. Und da sehe ich ein Riesenfeld. Und auf der anderen Seite für Kiagen selbst natürlich das Feld, aber mit fortschreitender Entwicklung der digitalen Infrastruktur, der Kanäle, sehe ich auch noch ein Potenzial, dass Social Media eben noch stärker natürlich auch in den direkten Verkauf geht, aber auch in diese Verbreitung der neuen Botschaft, der neuen Positionierung geht.
Und nochmal so auch aus Eigeninteresse das ganze Thema Advertising und irgendwie klare Zielgruppen zu lokalisieren über Facebook und Co. Nimmt das ab oder ist es noch relevant in euren Strategien? Also ich sehe da eine extreme Veränderung, oder?
Na, ich denke, das ist nicht mehr so stark thematisiert, weil es einfach sozusagen in das Standard-Set der Taktiken übergegangen ist. Also ich sehe, dass das absolut noch nach wie vor extrem stark genutzt wird und ich glaube, das wird auch so bleiben. Aber es ist nicht mehr so ganz im Fokus, weil wir damals ja erst nochmal diese ganzen Techniken lernen mussten. Ja? Mittlerweile hat man da wirklich schon eben sehr belastbare Daten zu, welche Zielgruppen funktionieren gut, wie arbeiten wir mit Retargeting, können schon sehr, sehr klare Benchmarks bilden. Wenn wir das Mediabudget reinstecken, bekommen wir die Anzahl an Leads oder Webinaren heraus. Das haben wir sogar runtergebrochen, je Land, je Region. Also da ist man schon sehr, sehr weit und ich denke, das wird weiterhin so in der Form weiterlaufen und vielleicht sogar noch gestärkt werden. Aber der Fokus verlagert sich gerade so ein bisschen natürlich immer zu den Themen, die gerade neu sind und die man sich dann jetzt eben auch entsprechend auch einarbeiten muss.
Gut. Ich hätte noch zwei, drei persönliche Fragen, wenn du gestattest, Thomas. Hast du natürlich, jetzt hat die Zeit dich wahrscheinlich auch extrem geprägt, aber was waren sonst für dich so im Rückblick prägende Momente oder gab es ein Vorbild für dich, der dich immer begleitet hat?
Ein Vorbild gab es eigentlich nicht, aber es gab natürlich immer wieder Meilensteine. Ne? Ich kann mich noch sehr gut an 2007 erinnern. Da hatten wir die bislang größte Firmenübernahme unserer, und auch bis heute größte Firmenübernahme unserer Geschichte gemacht, ein 1,6 Milliarden Deal eines anderen Diagnostikunternehmens, und das war lehrbuchartig, eigentlich wie man damals das angegangen ist, über mehrere Wochen im Stealth-Modus gearbeitet hat, wirklich jeden Tag bis tief in die Nacht rein. Wir hatten unseren letzten Call immer 6 Uhr New York-Zeit, das war 12 okay. Uhr. Aber es war dann wirklich toll zu sehen, wenn man einmal auf den Knopf gedrückt hat, wie dann eine solche Kommunikationskaskade losgeht, aber auch wie sie dann funktioniert. Das waren, also ich denke eher so in Meilenstein, Vorbild oder so, habe ich jetzt nicht.
Und die Energie holst du dir für deine Arbeit und teilweise auch für die langen Tage, wie du es schon gesagt hast, aus dem Stolz für das, für was du arbeitest, für welches Unternehmen du arbeitest, oder welche Motivation, oder wo holst du dir deine Motivation noch?
Die Motivation hole ich mir daraus, dass ich weiß, jeder Tag ist anders. Es okay, gibt in dem gut. Sinne keine Routine, es gibt okay. immer wieder neue Themen. Das Unternehmen, ich habe es gesagt, entwickelt sich schnell. Das Unternehmen gibt dir auch die Möglichkeit, verschiedene Sachen zu machen. Und das ist etwas, was mich unheimlich motiviert zu wissen. Es kommt eine neue Aufgabe auf einen zu und das wird morgen wieder anders aussehen als heute.
Und du bist fast schon neugierig, was der Tag bringt.
Ganz genau.
Klasse. Und, ja, das ist eine gute Einstellung, ja, finde ich gut. Mhm. Was ist dein persönliches Zukunftsprojekt, würde mich noch interessieren.
Mein persönliches Zukunftsprojekt ist, ich habe mir ein neues Digitalpiano jetzt gekauft. okay. Ich hatte im letzten Jahr musste ich ein bisschen aussetzen, weil ich mir die Hand gebrochen habe. Aber jetzt inzwischen gehe ich wieder ran und gehe auch wieder dazu über, richtig Musik zu machen, und werde das auch in der digitalen Form wieder verstärkt machen. Ich entscheide mich gerade im Moment zwischen zwei verschiedenen Sequencing-Softwares, wie die heißen, und werde dann die vielen Möglichkeiten, die inzwischen die Technik, die er auch bietet, dazu nutzen, wieder Musik zu machen, die sich dann auch schon ganz schön professionell anhören kann.
Klasse. Also wie gesagt, wir hatten ja auch schon mal beim Podcast mit Thomas Bornheim, der auch komponiert hat, sage ich, haben wir durchaus was eingespielt. Also wenn du uns noch im Nachgang etwas schickst, können wir auch gerne einen individuellen Ausklang oder Intro-Musik machen. Also wenn du was auf Lager hast, sehr gerne.
Im Moment müsste ich es noch live einspielen. Obwohl, okay. Nee, ich könnte es eigentlich jetzt schon. Schauen wir mal, was wir haben.
Nein, guck mal, ob du Lust hast dazu. Nee, klasse. Also Thomas, vielen Dank. Ich glaube, wir haben einen schönen Einblick bekommen. Einerseits von dem Kommunikationsprofi, wie ich dich eben eingeleitet habe, aber natürlich auch über Kiagen. Ich habe ein schönes Bild bekommen, auch über ein Unternehmen, welches für die Mitarbeiter oder die Arbeit die Mitarbeiter stolz macht. Nemo, vielen Dank auch an dich, dass du uns eben das rein Fachliche eben nochmal näher gebracht hast aus dem Projekt, weil da sind wir ja auch beide involviert, haben eine gemeinsame Historie. Und also ich fand es eine spannende Geschichte, auch wenn wir heute remote waren und uns nicht gegenüber saßen, glaube ich, ist was Schönes, Sendbares rausgekommen, sage ich mal. Ich danke euch beiden.
Klasse. Absolut. Danke dir, Stefan. Dank. Hat viel Spaß gemacht, war sehr spannend.
Klasse. Also dann bis zum nächsten Mal und nächstes Mal gerne mit einem Markeneinblick, Thomas, was euer Purpose, was euer Sinn und Zweck der Existenz in Reinform ist. Das würde mich natürlich interessieren.
Alles also, klar.
Ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss.
Ciao.
Ciao.